Liebe Brüder und Schwestern, wir haben November. Der November ist eingerahmt von Allerheiligen auf der einen Seite und vom Totensonntag auf der anderen Seite. Entschuldigung, ich muss mein Ding rausmachen, sonst rede ich zu laut, zu leise und ihr hört mich nicht. So geht's halt, wenn man älter wird, nicht? Ja. Okay. Also es wird eingerahmt von dem Allerheiligen auf der einen Seite und von dem Totensonntag auf der anderen Seite. Und ich habe gedacht, dass es auch mal gut ist, wenn wir über dieses Thema miteinander nachdenken. Das Thema Tod vor allen Dingen, aber auch ewiges Leben. Und wir wollen das tun anhand einer Aussage von Jesus direkt, und zwar in dem Gleichnis vom reichen Mann und von dem armen Lazarus. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gern Reime mache. Ja? Und so habe ich auch dieses Gleichnis in Reimen gesetzt und will das so einmal lesen. Jesus war wichtig, dass Menschen verstehen, was ist mit dem Reich Gottes geschehen. Er nimmt da Bilder aus seiner Zeit, damit seine Zuhörer auch bereit zu erkennen, worum es im Gottesreich geht und jedermann es auch versteht. Doch gibt es da eine besondere Geschichte, von der ich anschließend hier berichte. Zwar ist es ein Bild aus seiner Zeit, doch es handelt von der Ewigkeit. Jesus war ja darauf bedacht, dass niemand die Ewigkeit verpasst. Drum hört gut zu, ihr lieben Leute, denn die Geschichte gilt noch heute. Es war einmal ein reicher Mann, der meinte, dass er alles kann. Er lebte herrlich und in Freuden, doch wollte er alles Fromme meiden. Das liebe Geld, das war sein Gott, doch eines Tages war er tot. Vor seiner Türe lag ein Mann, dem sah man seine Armut an. Lazarus war voller Schweren, außerdem war sein Begehren, nur von den Brosamen des Reichen zu essen, doch dieser hat ihn oft vergessen. Lazarus aber in all seiner Not hielt sich immer an seinen Gott. Als Gott ihn erlöste von seinen Plagen, ward er in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche jedoch fand sich in der Pein, sein Reichtum half nicht, erlöst zu sein. Er sah Lazarus in Abrahams Schoß und rief: Abraham, schick den Lazarus los, dass er seinen Finger in das Wasser tauche, weil ich diesen kleinen Schluck brauche. Ich leide in dieser Flamme Pein. Kann Lazarus mir nicht Helfer sein? Abraham sprach: Als du warst auf Erden, konntest du alles mit Geld dir erwerben. Aber hast du dich je gekümmert um Gott? Darum leidest du große Not. Doch Lazarus musste vieles erleiden. Nun will Gott ihm Freude bereiten. Ihn konnte er in der Not noch fassen. Nun hat Gott ihn nicht verlassen. Zwischen euch aber liegt ein tiefer Graben. Eine Verbindung ist hier nicht zu haben. Deine Entscheidung hast du auf Erden getroffen. Die Möglichkeiten lagen damals noch offen. Deine Entscheidung war, ohne Gott zu leben. Nach deinem Tod hat sich daraus die Pein ergeben. Ich merke, lieber Abraham, dass ich mich damals schlecht benahm. Für mich ist, wie die Lage steht, eine Bekehrung leider zu spät. Doch von mir sind noch 5 Brüder am Leben. Kannst du denen nicht Nachricht geben, dass das Leben nach dem Sterben weitergeht? Was wohl keiner meiner Brüder versteht. Sie leben ohne Gott durch ein Saus und Braus, aber auch im Leben ist es einmal aus. Sie landen dann wie ich in der Pein. Lieber Abraham, das muss doch nicht sein. Sie haben doch Moses und die Propheten, die können sie hören und auch beten. Zu Abraham doch der Mann widerspricht: Ich weiß leider sicher, das reicht doch nicht. Doch wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, ich bin überzeugt, dass es ihm gelinge, dass meine Brüder Buße tun und in Gottes Barmherzigkeit ruhen. O nein, spricht Abraham, so ist es nicht, weil das Wort Gottes klar genug ist. Wer nicht glaubt Moses und den Propheten, dem hilft auch nicht, wenn die Toten reden. Sie ändern doch deshalb ihr Leben nicht, obwohl das eine große Dummheit ist. Soweit hat Jesus das Gleichnis erzählt. Auch für uns ist er sicher ausgewählt. Was die Brüder taten, das wissen wir nicht, ob es dies auch für uns wichtig ist. Denn eines gilt nun fort und fort, wir haben Gottes festes Wort. Darauf können wir unser Leben bauen und so getrost in die Zukunft schauen. Wer zum Bibellesen ist bereit, weiß Gottes Ratschluss Bescheid. Das wollte auch Jesus den Menschen sagen. Wir dürfen es heute weiter sagen. Wer sagt, das stimmt doch alles nicht, am Ende wohl der Dumme ist. Meine Lieben, die Geschichte von dem reichen Mann, dem armen Lazarus, mag für manche einen Blick in das Leben nach dem Tode tun, aber ich denke, das war nicht die eigentliche Botschaft, die Jesus sagen wollte. Jesus wollte den Menschen sagen, passt auf, dass ihr das nicht verpasst, was später kommt. Ein Beispiel der fünf Brüder aufzeigt, wie es weitergeht. Es geht also um Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tode glauben. Das sind in Deutschland, gemäß Umfrage, immerhin ein Drittel. Ein weiteres Drittel ist nicht so sicher und nur das letzte Drittel ist von einem Weiterleben nach dem Tode überzeugt. Ja, wenn einer käme, dann könnten wir das glauben, aber so? Wir stellen also fest, an dieser Situation hat sich von den Zeiten Jesu bis heute nichts geändert. Ich zitiere aus der katholischen Zeitschrift Christ in der Gegenwart vom 29. Oktober 17. Und hört bitte gut zu. Die schreiben, die Menschen von heute scheint eine Rettung kaum mehr zu interessieren. Für die meisten ist mit dem Tod eh alles aus. Mit jeder Generation verliert die Auferstehung an Plausibilität. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen erreicht der Religionsunterricht kaum noch Klassenstärke. Zudem ist das Sündenbewusstsein weitgehend verloren gegangen. Wir sind die Guten, sündigen vor Gott, noch dazu voller Furcht vor ewiger Verdammnis, Fehlanzeige. Die Menschen machen allesfalls noch Fehler, wie es heißt. Frohgemut trällert der Superstar Helene Fischer. Keiner ist fehlerfrei, was ist schon dabei? Wir feiern die Schwächen. Soweit dieser Text. Meine Lieben, ich denke, er zeigt uns sehr, sehr gut, in welcher Umgebung wir leben. Wie die Menschen heute weitgehend denken. Und was haben wir ihnen zu bieten? Das ist die Frage, versteht ihr? Warum denken sie so? Ich denke, wenn wir auf den Text zurückgehen, dann muss ich eines sagen, gefällt mir eines nicht, diese Unterscheidung zwischen Arm und Reich. Aus meiner Sicht gibt es arme Reiche und reiche Arme. Das heißt, man kann also nicht alles so exakt so, der ist reich und darum kommt er in die Pein und der ist arm und dann wird alles gut. So ist es mit Sicherheit nicht. Jesus hat nur eben ein Beispiel herausgeholt, um eines darzustellen. Ja. Ich denke, manchmal geht es uns ja wohl schon so, dass wir die Banker, nicht, die uns da das Geld weggenommen haben und mit ihren Sachen, die sie da gemacht haben, in die Hölle und die Armen, denen sie das sich weggenommen haben, die sollen, aber so kann man denken, aber so geht es wohl nicht. Ich denke, was den Reichen hier auszeichnet oder ausmacht, ist die Höhe, nicht die Höhe seines Kapitals, sondern seine Lebenseinstellung. Er hatte Lazarus vor seiner Tür, der nun eindeutig an sich Hilfe gebraucht hätte, der Hunger hatte und der Hunger zu stillen war. Und er hatte ihn nicht beachtet, er war minderwertig, Lazarus war. Ja. Lohnt sich nicht, über so einen Menschen nur nachzudenken. Das hat ihn seinen Reichtum ausgemacht. Aber ich denke, es gibt auch andere, wenn ich an Karl-Heinz Böhm denke, nicht, der sicherlich mit seiner Sissi-Filmen viel Geld verdient hat, aber alles hineingesteckt hat in seine Arbeit in Afrika, um dort den Menschen Brunnen und alles Mögliche zu geben. Das ist die andere Seite. Und so gibt es auch einige. Aber es gibt auch reiche Arme. Ich denke an einen Geburtstagsbesuch bei einer Frau, die eine erbärmlich kleine Rente hatte. Aber sie war glücklich und zufrieden. Mir reicht, sagt sie, und meine Kinder helfen mir, wenn ich sie brauche. Ich kann ihnen zwar nur eine Tasse Tee anbieten. Meine Lieben, die Tasse Tee hat besser geschmeckt wie mancher Sekt. Versteht ihr? Wenn man das erlebt, wie Menschen dankbar sein können, wie Menschen in Gott ruhen, in Jesus ruhen, einfach zufrieden sein, auch wenn es menschlich an sich in Situationen ist, wo wir längst jammern würden. Dazu noch eine Geschichte. Ein Pastor in den USA galt als vermögend, weil er immer gesagt hat, ich bin sehr reich, ich bin sehr reich. Und dann hat man ihm einen Steuerbeamten geschickt. Ja? Dieser Steuerbeamte sollte nun nachschauen, wie viel Vermögen er hat und damit eben auch seine Steuer festlegen. Er kam, öffnete sein Buch und fragte, wie viel Vermögen besitzen Sie? Ich bin ein reicher Mann, war die Antwort. Der Beamte spitzte schnell seinen Bleistift und fragte gespannt, ja nun, was besitzen Sie denn alles? Der Pastor antwortete, ich besitze einen Heiland, der für mich und die meinigen die ewige Seligkeit erworben und eine Stätte bereitet hat in dem himmlischen Jerusalem. Was noch mehr? Ich besitze eine liebe und gottesfürchtige Frau und Salomo sagt, wer mein tugendsam Weib beschert, die ist viel wertvoller als die kostbarsten Perlen. Ja, und was noch? Gesunde und gehorsame Kinder. Ja, und was noch? Ein frohes Herz, mit dem ich fröhlich und dankbar gegen Gott durchs Leben walle. Ja, und was noch mehr? Das ist alles, antwortete der glückliche, aber auch finanziell arme Mann. Der Beamte schloss sein Buch, nahm seinen Hut und sagte, Herr Pastor, Sie sind wirklich ein reicher Mann, aber Steuer brauchen Sie dafür nicht zu bezahlen. Ich denke, dass uns auch das viel sagen kann. Ich denke, Lazarus hat eben, ich habe das ja in dem Reimen schon versucht klarzumachen, Lazarus hat in seiner Not seinen Gott nicht verlassen. Er hätte ja nun protestieren können. Er hätte Gott anklagen können. Wieso? Nein, das hat er nicht. Lazarus ist bei Gott geblieben, hat seinen Gott nicht verlassen bei aller Not und wurde, wie Jesus beschreibt, als Bild in Abrahams Schoß getragen. Ich denke, das soll man mitziehen. Aber wie ist das denn mit dem ewigen Leben? Ich denke, muss man da etwas tun? Ich meine, wir haben, wenn wir die Geschichte sehen, vor allen Dingen auch die der katholischen Kirche mit dem Ablass, dann musste man etwas tun, man musste Geld geben oder irgendetwas, damit man dann nach Ansicht der Kirche damals nun das ewige Leben hat. Ja. Und nur Martin Luther hat dann eben dagegen gesagt und hat gesagt, nein, allein aus Gnade. Aber auch das allein aus Gnade, ja, kann man sehr so, naja, man kassiert das schnell, aber man ändert sein Leben nicht. Ich entsinne mich an ein Gespräch. Als junger Mann habe ich mit einem Bekannten über mein Leben als Christ geführt, ihm aufgezeigt, wie wichtig das Christsein auch für mein Leben, aber auch für sein Leben ist. Darauf sagte er, ach, sagte er, das erzählst du mir ja nur, um einen Platz im Himmel zu bekommen. Ich musste lachen, denn auf die Idee bin ich damals und bin auch heute nicht gekommen. Meine Entscheidung, Christ zu sein, liegt darin, weil ich überzeugt bin, dass das, was Jesus lehrt, dass Gott Liebe ist und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dass die Liebe, meine Lieben, das einzige und die einzige Möglichkeit ist, die Welt zu verändern. Und dass das eigentlich nur von diesem Jesus herkommen kann. Und darum bin ich Christ. Ja? Wenn ich dann noch die ewige Seele bekomme, sage ich Dankeschön. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Christ bin. Für mich ist es kein Lohndenken, sondern die Überzeugung, dass dieser Jesus in meinem Leben so wichtig ist, weil er von seinem Vater her uns diese Liebe schenkt, die Liebe ausgießt in unsere Herzen, damit wir sie weitergeben können. Dass ich das auch zu wenig tue, ist keine Frage. Ich weiß nicht, ob meine Frau sagen würde, es reicht nicht, aber ja, okay, nicht, aber versteht ihr, ja? Darum ist es so. Aber die Frage nach dem Leben, nach dem Tode, ist doch an sich eine wesentliche Aussage. Jesus, wenn wir die ganzen Evangelien betrachten, ist für Jesus die Frage des ewigen Lebens eine der wichtigsten Aussagen, die er immer wieder macht. Nicht nur in diesem Gleichnis, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und versteht ihr, es ist ja einfach so. Wenn das wirklich stimmt, versteht ihr, wenn das stimmt, wir haben keine Sicherheit. Es ist wirklich noch keiner gekommen, nicht? Ja? Wir wissen, wir haben keine Sicherheit. Wir können es nur glauben, weil es Jesus sagt. Wir können es glauben, weil es das Wort Gottes ist. Aber eine Sicherheit haben wir nicht. Nur, meine Lieben, wenn es stimmt, dann wäre ja jeder ein Vollidiot, Entschuldigung, wenn ich das sage. Jeder ein Vollidiot, der nicht alles machen würde, um im Leben nach dem Tode auf der Seite der Herrlichkeit Gottes zu sein. Alles andere wäre doch unausrottbare Dummheit. Und meine Seele ist es wohl. Ja? Karl Liebknecht hat einmal gesagt, ja, ich glaube das alles nicht, was da, aber er sagt, wenn es stimmt, sagt er, dann sind wir die Lackierten. Meine Lieben, ich denke, sie sind es. Ich denke, sie sind es, die Lackierten. Die Lackierten, weil sie nicht akzeptieren, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Und noch eines, wir können heute auch nicht mehr sagen, dass wir so gar nichts haben. Die Nahtoderfahrungen, ich habe selber mit einem gesprochen, ja, die Nahtoderfahrungen sind zumindest eindeutig klar, dass die Persönlichkeit, manche nennen es Seele, aus dem Leib herausgeht und selbstständig wird und sich da, also darüber ist keine Frage. Und die Sterbeforscherin Kübler-Ross sagt eindeutig und ganz klar, sie sagt, nach meinen Erfahrungen mit den Sterbenden gibt es nicht den geringsten Zweifel, dass es ein Fortleben nach dem Tode gibt. Das sagt sie nicht als Christ, sondern aufgrund der Erfahrungen, die sie mit Leuten hat, die sterben. Noch einmal, dass wir das ja nicht vergessen. Nach meiner Erfahrung mit Sterbenden gibt es nicht den geringsten Zweifel, meine Lieben, nicht den geringsten Zweifel, dass es ein Fortleben nach dem Tode gibt. Und das ist so wahnsinnig wichtig, meine Lieben. Versteht ihr, eine Ewigkeit da oder dort zu verbringen? Ja? Stellen wir uns das einmal vor. Was ist Ewigkeit? Hat einmal einer gesagt und hat versucht, er hat gesagt, wenn auf dem höchsten Berg ein Vogel kommt und jedes Jahr einmal seinen Schnabel wetzt Und wenn dieser Berg abgetragen ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Das ist ein Bild, nicht? Ja. Aber verstehen wir, dass wir da mal wissen, um was es geht, dass uns klar wird, was diese Frage des ewigen Lebens bedeutet, ob wir sie wahrhaben wollen oder nicht. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Ich bin ja ein Geschichtenerzähler, das wisst ihr. Ja. Ein evangelischer Pfarrer hatte einen Traum. Er fand sich an der Pforte und frug, wo er wäre. Er wäre an der Pforte zur Hölle, wurde ihm gesagt. Und, frug er, sind da auch Evangelische? Ja, bekam er zur Antwort, sehr viele. Sind auch Katholiken da? Selbe Antwort. Und Freikirchler? Jede Menge. Er kam auch an die himmlische Pforte und frug auch hier, ob da Evangelische sei. Nein, wurde ihm gesagt. Dasselbe bei den Katholiken und den Freikirchlern. Ja, welche Leute sind denn im Himmel? Hat man dann gefragt. Da haben ihm gesagt, Menschen, welche die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi in ihr Leben hineingenommen haben. Es kommt nicht dran, ob wir evangelisch oder katholisch oder freikirchlich sind, sondern es kommt darauf an, dass wir diesen Jesus Christus vollnehmen. Dass wir den Jesus Christus glauben, auch in der Frage des ewigen Lebens. Und dass wir alles, was uns dieser Jesus Christus geben kann, von der Liebe Gottes hineinnehmen in unser Leben. Und es reich machen. Meine Lieben, das haben wir für Möglichkeiten. Unglaublich, was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir diese Möglichkeit nehmen und durch den Heiligen Geist einfach diese Liebe Gottes in unser Leben hineinnehmen. Wie das aussehen kann, und damit will ich schließen, ist in einem Brief des Oberst von Rönne, eines Widerstandskämpfers, der aus innerer Überzeugung dem Morden Hitler sein Ende setzen wollte. Er schreibt aus dem Gefängnis seiner Familie. Ich erwarte nun seit einer Woche den Tod. Und der Heiland in seiner grenzenlosen Gnade hat mich von allem Grauen freigemacht. Ich bete und denke tagsüber fast ausschließlich an ihn. Ich gehe früh betend zu Bett und schlafe ruhig und fest die ganze Nacht wie ein Kind. Ich wende mich erwachend gleich wieder ihm zu und dabei bin ich innerlich vollkommen frei. Ich bin, ausgenommen, wenn ich an meine Angehörigen denke, ein vollkommen glücklicher Mensch. Und besonders geholfen hat mir der Vers, und lass mich sehen dein Bilde in deiner Todesnot. Da schämte ich mich aller Hemmungen und wurde furchtlos. Und da verwies er mich noch darauf, dass der Todesaugenblick zugleich der erste Augenblick in der seligen Ruhe in Gottes Frieden ist. Mein Leben kann man besser beschreiben, was es bedeutet, in Gottes Armen zu ruhen, diesem Gott anzugehören, bei diesem Jesus zu sein. Und wenn Sie es nicht getan haben, ja, Entschuldigung, dafür darf ich Ihnen sagen, Sie sind ein Dummkopf. Nicht? Da bin ich überzeugt. Da sind Sie ein Dummkopf, ja, weil Sie die Möglichkeit eines Lebens nicht wahrnehmen, die so großartig ist, dass man sie kaum beschreiben kann. Ich möchte schließen mit einem, was der Apostel Paulus den Korinthern am Ende seines Briefes wünscht. Er sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Herr segne euch und mache euch zu Menschen, die froh sein dürfen, dass sie auch auf das ewige Leben warten dürfen, die froh sein dürfen, aber dass sie jeden Tag mit diesem Jesus leben dürfen, leben können. Und das wünsche ich, wie gesagt, sicherlich einem jeden von uns. Amen.